Herzlich willkommen zu einer neuen und letzten Folge vom Jahr vom Digitec Podcast mit mir, Philipp Brüg, mit dem Simon Balissa.
Hallo.
Und dem Luca Fontana.
Hallo.
Ja, die letzte Folge. Und wie wir es auch letztes Jahr schon gemacht haben, haben wir neben unseren Top Games vom Jahr, Top Serien und Filme, haben wir jetzt abschliessend auch noch die grössten und wichtigsten, zumindest aus unserer Sicht, Tech-Ereignisse vom Jahr. Wir haben das 5 rausgesucht und ja, ich habe nur eins vorbereitet, weil ich nämlich eigentlich Ferien habe, aber jetzt extra, weißt du, weil es mir so am Herzen liegt, aus der Ferien zurückgekommen bin für die letzte Folge, weil ich meine Ferien das so gescheit geplant habe. Darum, weil ich nur ein Thema habe, wird der Simon den Anfang machen. Und was hast du für ein Thema uns vorbereitet, wo du findest, wo wir finden, ich weiss natürlich, was wir haben, aber sag doch, was ist dein Nummer 1 von den wichtigsten Tech-Ereignissen?
James Webb Space Telescope ist noch letztes Jahr gestartet, am letzten Weihnacht, 25. Dezember. Aber richtig losgegangen ist er dann erst in diesem Jahr, im 22. Das James Webb Space Telescope ist so ein Teleskop, das jetzt das Hubble-Teleskop ersetzt. Hubble ist das, was um die Erde quasi kreist ist, beziehungsweise halt dort in der Erdumlaufbahn, aus einer Erdumlaufbahn raus, ins All rausgeschaut hat. Übrigens auch, damals, das war irgendwie falsch programmiert oder so, und darum hat man müssen dort das flicken im Weltraum. unser Schweizer Astronaut, Claude Nicollier, um da nochmal ein bisschen Lokalpatriotismus wieder reinzubringen, hat das damals geflickert. Aber jetzt hat man ein neues Teleskop gemacht, das hat man schon 1996 ist die erste Idee gekommen. Und wer es Hubble kennt, das ist einfach so eine Röhre. So wie man sich ein Teleskop, das man im Garten hat, vorstellt. Und das James Webb Space Teleskop, das ist ganz viel verreckter, weil es so ein Infrarot-Teleskop ist. Das sind so hexagonförmige Spiegel, die nebeneinander sind. Und dann hinten dran hat es so einen Abdichtung aus so wie eine Art Alufolie. Also es sieht wirklich sehr eigenartig aus. Inder so fast wie eine Satellitenschüssel, kann man sich vorstellen. Nicht ganz. Eben mit diesen Spiegeln, was dort zusammenbaut. Und das Verreckte an dem Teleskop ist natürlich, dass das kannst du eben gar nicht flicken. Weil das ist so weit weg, da könntest du jetzt nicht nochmal schnell irgendwie einen Claude Nicollier rausschlicken und dort mit dem Schraubenschlüssel schnell das justieren und so. Und darum ist das so lang gegangen. Seit 96, oder, wo sie das geplant haben sie, bis die das fertig gebracht haben, ist es jetzt eben 2022 geworden. Und wenn irgendetwas dort nicht funktioniert, dann ist die ganze Mission zur Sau. Das ist Milliarden, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Milliarden, aber ich denke, über 10 Milliarden hat das gekostet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist jetzt genau das, was ich nicht recherchiert habe. Ja, blöd, ja, super, oder? Genau, nein, aber es ist also, nein, es ist wirklich ganz verreckt. Also es ist auch mal kurz vor dem Ende gestanden, weil irgendwie die US-Regierung gefunden hat, die einen grossen Teil davon finanziert, dass sie es nicht mehr weiter zahlen wollen und so, weil es einfach wirklich, aber Milliarden hat man dort nicht verschlungen. Was macht das James Webb Space Telescope? Es schaut am Anfang von der Zeit quasi, weil wir wissen ja, Licht hat eine Geschwindigkeit und genau, man kann dann zurück quasi so, jetzt muss ich schnell schauen, wie ich das erkläre, damit es nicht verwirrend ist. Das ist
so ein bisschen. Oh ja, viel Spaß.
Ihr wisst, das Licht hat die Geschwindigkeit. Also ein Lichtjahr ist die Zeit, wo das Licht für ein Jahr braucht, bis es von einem da ist. Von der Sonne braucht es zum Beispiel 8 Minuten, oder, das Licht. Und so ein Lichtjahr ist ein Jahr, wo das Licht quasi wandert. Wenn wir überlegen, bei uns in der nächsten Umgebung, das nächste Sonnensystem ist, glaube ich, 4 Lichtjahre weg. Und so weiter und so fort. Und so geht es einfach immer weiter raus. Und jetzt kann man aber natürlich, wenn man von dem Urknall ausgeht, gibt es immer noch Licht, das von dem Urknall so lange gebraucht hat, bis es jetzt da ist. Es ist ein bisschen weird, um sich das zu überlegen, weil schlussendlich kommt ja alles aus dem Urknall raus. Das ist so etwas, was irgendwie nicht in meinen Kopf will. Weil ja, irgendwie kommen wir ja auch aus dem Urknall, aber wir können trotzdem den jetzt nochmal anschauen, weil es gewisses Licht bis jetzt noch nicht da angeschafft hat. So, das ist huere confusing. Auf jeden Fall kann das, aber auf jeden Fall das James Webb Space Teleskop. Habt ihr es so halb verstanden?
Ich habe es von damals vor allem noch irgendwie so halb präsent. Und dann glaube genau das eine ist das mit dieser Zeit, wo, ich habe mir das auch schon überlegt, weil ja genau mehr ein Teil davon sind, stelle ich mir vor, man ist wie weggespickt worden, aber man kann jetzt irgendwie trotzdem zurückschauen, weil man offenbar schneller gespickt ist als die Lichtwellen.
Ja, weird. Man kann ja nicht schneller als Licht.
Ich glaube, eben, der Punkt ist nicht unbedingt, dass du einfach zurück kannst schauen, weißt du, nicht im Sinne von, wir schauen zurück, wo der Urknall war, weißt du, wo der Ursprung war vom Urknall, sondern wir sehen Galaxien, die gleich alt sind wie der Urknall. In dem Sinn, Galaxien, wie ihr gesehen habt, das ist ja alles auseinander, oder? Wenn man es in der Theorie ist, der Urknall alles auseinander. Und das heisst, die ersten Galaxien, die unmittelbar nach dem Urknall entstanden sind, die fliegen immer noch weg vom Mittelpunkt sozusagen. Wir entfernen uns auch noch, immer noch voneinander. Der Urknall ist sich immer noch am Ausbreiten. Und wenn du natürlich genug weit kannst schauen und Licht siehst, wo so alt ist wie der Urknall selber, das heisst, du siehst die ersten Galaxien, die damals entstanden sind, dann kann man aus dem mal schneller eine Formulierung machen. Ja, wir schauen zurück in die Zeit bis zum Urknall sozusagen. Aber ich glaube nicht, dass damit gemeint ist, wirklich der Urknall selber, sondern wirklich einfach Galaxien, die gleich alt sind wie der Urknall. Und das sagt uns natürlich wieder einen Haufen über die Entstehung von allem, vom Universum. Und darum sagt man auch, ja, wir können so damit Sachen wieder nachvollziehen von damals und so. Das ist damit gemeint, laut meinem Verständnis, meinem begrenzten Astrologie.
Das wäre Astronomie. Aber,
Astronomie, siehst du, so, dort scheitert es schon bei mir.
Nein, okay, ja, es ist klar, weil ich bin natürlich gegangen natürlich in meinem Kopf vom Urknall aus und alles strahlt in eine Richtung, aber es strahlt ja vom Urknall in alle Richtungen weg. Und dann ergibt es wieder Sinn, dass Licht ja von der anderen Seite wieder so lange braucht, bis es bei uns ist quasi. Wenn man so wie eine Kugel sieht, wo wir sind auf der einen Seite von der Kugel und auf der anderen Seite von der Kugel sind diese Galaxien und in der Mitte ist der Urknall gewesen. Dann ergibt das irgendwie schon Sinn. Ja. Ja, auf jeden Fall sind ja dann die ersten Bilder gekommen irgendwie im Juli und das ist so atemberaubend, weil du musst dir vorstellen, dass das wie an unserem Nachthimmel ist das irgendwie nicht grösser als ein Kuffenkopf oder ein Zündhölzli, wo das James Webb Space Telescope anschaut. Also es ist eigentlich nie nicht, schaut das an. Das ist wieder ein ganz kleines Schlitzli durch. Und es ist extrem, was dort irgendwie alles war und wie voll das alles ist und dass das alles eigene Galaxien sind. Das sind nicht einfach irgendwelche Himmelskörper oder Sterne, sondern alles eigene Galaxien. So, auf dem einen Bild. Also so Sachen finde ich einfach immer extrem beeindruckend. Huren atemberaubend. So. Vor allem, dass es eben dann funktioniert hat mit dem Aufklappen von diesen Sonnensegel, von diesen Sonnenschützen. So, oder? Das ist so minutiöse Technik. Was ich noch ein paar geile Fakten zu diesen hohen Sonnenschützen gefunden. So, auf der einen Seite, weil, oder das, es muss absolut dunkel sein, weil so Infrarotstrahlung, das muss wie beim Nullpunkt zu, misst man die, weil man sie ja so weit weg misst, oder? Jetzt ist aber dort draussen auf der einen Seite 85 Grad und auf der anderen Seite von dem Teleskop, dort wo wirklich das Teleskop ist, ist es fast beim Nullpunkt Kelvin, bei minus 233 Grad. Mhm. Und dort, dazwischen sind eben wie die Alufolie, so geschichtete Alufolie, muss man sich das vorstellen. Und das habe ich herausgefunden, wenn das eine Sonnencreme wäre, dann hätte sie Sonnenschutzfaktor 10'000.
So geil.
Das ist
so
krass, geil. Oder?
Es ist übel. Und vor allem, es sind ja wirklich Folien, also im Sinne von, das sind nicht dicke, keine Ahnung was, Schichten. Das sind einfach eine Folie, wo auf der einen Seite hast 85 Grad, auf der anderen Seite minus 200.
Und jetzt frage ich mich, weißt du, meine Energie und so, wieso packen wir nicht unsere Häuser einfach in die Folie?
Okay. Bingo!
Ja. Gut, sind es vielleicht. Ich weiß gar nicht, ich meine, ich kann nicht, wie man die baut, was da drinnen steckt.
Das ist so der Material. Auf jeden Fall ist das James Webb Space Teleskop jetzt oben und es liefert nach wie vor Bilder und es ist auch wie noch nicht fertig. Also es ist krass, habe ich einfach gefunden, dass das jetzt oben ist. In dem Jahr, darum haben wir eine riesen News gefunden. Aber ich glaube, was eben auch kommt, alles. Sie haben ja dann auch herausgefunden, dass es eigentlich länger betreiben könnte. Sie haben zuerst gedacht, sie könnten es nur irgendwie, glaube ich, so ein paar Jahre betreiben. Und weil es jetzt so viel Treibstoff, weil das so reibungslos funktioniert hat, können sie es länger betreiben. Haben es aber erst nach dem Start gemerkt. Aber weil die Nerds das so exakt aufgeschossen haben. Weil es dreht sich so ein bisschen das James Webb Space Telescope und für das braucht es immer noch quasi Benzin, also nicht Benzin, aber Treibstoff. Und Darum hat es eine finite Lebensdauer. Von dem her, das ist ja verrückt. Aber es kommt noch viel von dem James Webb Space Telescope, genau.
Also es sieht absolut atemberaubend aus. Falls sich jemand fragt, warum ausgerechnet Infrarot, warum man jetzt eine Infrarotkamera hat und man damit mehr sieht, kann man sich wirklich vorstellen, wie wenn man einen Stein in einen Teich reinrührt. Und dann macht es ja wie Wellen um den Stein umeinander, oder? Und Licht bewegt sich ja auch wellenförmig. Und wenn du jetzt der Stein bist, oder, ich sag mal, oder der Mittelpunkt von dort, wo der Stein aufs Wasser auftrifft, je weiter weg die Welle von dir geht, oder, desto länger werden die Abstände zwischen den einzelnen Wellen. Oder je länger wird die Wellenlänge. Und am Ende von unserem... Und flacher. Ja, genau. Also ja, damit genau. Länger meine ich eigentlich flacher. Und wenn man sich das, wenn man schaut, unser sichtbares Spektrum, das wir haben, am anderen Ende, also dort, wo es flacher wird, oder wo die Wellenlänge länger werden, dort ist das Infrarotlicht. Das heisst, je weiter etwas von uns entfernt ist, da kommt bis zu uns, zu der Erde, kommt eigentlich tatsächlich nur noch Licht, das im Infrarotspektrum sichtbar ist, das wir sonst mit einer normalen Linse gar nicht sehen könnten. Darum, mit einer Infrarotlinse siehst du noch viel weiter als mit einer normalen Linse.
Genau, das ist noch die Erklärung. Und das, was am weitesten weg ist, ist dann wie auch am rötesten auf diesen Bildern. Die Bilder sind ja alles richtig processed. Die kannst ja nicht du. Wenn wir da draußen wären, könnten wir nicht in den Nachthimmel schauen, würden das sehen, auch mit einem starken Teleskop nicht und so, eben weil es infrarot ist. Darum muss man sie alle so ein bisschen aufbearbeiten. Also, aber ja, recht cool. Genau, James Webb Space Telescope. Nach 20 Jahren liefert es uns übrigens Bilder. Habe ich jetzt noch schnell nachgeschaut. Das wäre eigentlich 10 Jahre gewesen, aber weil es noch ein bisschen Saft, weil es noch genug Saft hat, ist es jetzt 20 Jahre.
Sehr gut. Sehr gut. Wir schaffen es hoffentlich auch noch 20 Jahre. Und ja, gut. Und dann haben wir die zweite News, wo wir dieses Jahr berichtenswert gefunden haben, wo definitiv für Gesprächsstoff gesorgt hat. Die hat der Luca vorbereitet. Und was geht es weiter
genau? Genau, also die zweite News kommt ein bisschen aus dem Film- und Streaming-Bereich. Also News, wenn wir sagen, dem News. Für mich ist das mehr ein bisschen so zusammenfassend von dem Jahr Netflix, wo Account-Sharing den Krieg erklärt. Weil, es ist zum grossen Kreuzzug gekommen von Netflix gegen Account-Sharing. Ein Kreuzzug, der notabene noch lange noch nicht fertig geführt ist. Zu der Vorgeschichte muss man ja wissen, gut, das wissen wir alle, Netflix ist der grösste Streaming-Anbieter der Welt. Und ein grosser Grund, warum das so ist, ist halt nicht nur immer wieder grossartige Inhalte wie Stranger Things oder in frühen Tagen Narcos und House of Cards, sondern die bis anhin relativ einfache Möglichkeit, Streaming-Accounts mit Kolleginnen und Kollegen zu teilen. Oder das Fachwort dafür ist Password-Sharing oder eben Account-Sharing. Und gerade am Anfang, in den frühen 2010er Jahren, wo Netflix noch der einzige Streaming-Dienst der Welt war, ist das für Jeff Etage noch kein Problem gewesen, wenn man Account-Sharing gemacht hat. Im Gegenteil. Weil Netflix hat sich ja gerade durch Account-Sharing enorm schnell auf der ganzen Welt verbreitet. Oder? Das heisst, immer mehr Leute haben immer schneller können von diesem komischen neuen Konzept hören, wo irgendwie eine Serie kann man aus dem Internet streamen und sogar ganze Staffeln aufs Mal. Plötzlich haben alle von Binge-Watching geredet. Der Zugang ist auch ureinfach gewesen. Dadurch sind virale Hits überhaupt erst möglich gewesen. Und ja, Netflix hat das dann auch aufgenommen und sogar Binge-Racing anfangen und quasi das wie so zum Volkssport erhoben. Statistik rausladen. Das mache ich jetzt auch heute noch. Wie viele Serien, wie viele Leute, in wie viel kurzen Zeit, komplett durchschauen. Kurz, es war einfach ein riesen Hype rum. Und gerade wissend, wie wichtig Account-Sharing für Netflix halt ist, hat sich der Twitter-Kanal 2016 sogar zu einem Tweet hier reissen lassen, wo ist «Sharing is caring», oder? Also teilen heisst, sich umeinander zu kümmern. Damals, 2016, ist also Account-Sharing noch vollkommen in Ordnung für Netflix. Was hat sich geändert? Viel. Die Streaming-Welt ist 2016 definitiv noch ganz eine andere gewesen als heute. Mittlerweile gibt es zig neue Dienste wie Prime Video, Disney Plus, Sky, HBO, Apple TV, you name it. Die Konkurrenz ist einfach enorm riesig und Netflix mit Abstand auch noch der teuerste Dienst obendrauf. Und ja, weil man auch noch der Einzige ist, der auf Binge-Watching setzt, eben dass man quasi ganze Staffeln auf einem Touch schauen kann, hat Netflix so Druck, dass man immer mehr Inhalt muss produzieren und nachliefern, um die Leute bei den Stangen zu halten. Weil ja, sonst ist einfach die Gefahr gross, dass die Leute abspringen, zu der Konkurrenz gehen und das Abo halt mal schnell wieder kündet. Und ja, das ist halt alles ein grosses Problem. Das heisst, das hat genau diese Situation hat zum grossen Umdenken bei Netflix angefangen. Und das hat man dann schon vor ein paar Jahren ist mal ein bisschen so durchblicken lassen, dass eigentlich Account-Sharing irgendwie doch nicht mehr so geil ist, so von wegen Sharing is Caring. Im März 2022 dann hat man es aber das erste Mal konkret gemacht, nämlich ganz offiziell, Account-Sharing ist scheiße. In einigen südamerikanischen Ländern hat man auch getestet, wie viele Menschen bereit wären, zusätzlich für legales Account-Sharing zu zahlen. Und das ist wirklich, muss man sich vorstellen, wenn Netflix ist etwa seit 2010 ein grösserer Streamer, also 2007 hat man wirklich die ersten Sachen können streamen. 2010 ist es langsam in den USA angekommen, dann auf der ganzen Welt. Und 12 Jahre später fängt man das erste Mal an zu sagen, nein, das ist, eigentlich finden wir das scheiße. Das ist ein grosser Moment, oder sage ich, ist ein wichtiger Moment. Tatsächlich aber hat Netflix von Anfang an in den Nutzerbedingungen stark gehabt, dass das Teilen vom eigenen Passwort nicht erlaubt sei. Aber ja, solange man Geld verdient, stört das natürlich niemand. Und genau das ist dann aber zum Problem geworden. Im April 2022, also letzten April, sind Netflix zum ersten Mal in seiner Gesamtfirmengeschichte mehr Leute weggelaufen, als neu dazugekommen. Also das ist irgendwie, man hat gesagt, 100'000 Accounts weniger als noch vor ein paar Monaten. Auf Ende Jahr hat man sogar prognostiziert, dass es 1-2 Millionen könnten werden. Und ja gut, das ist bei 220 Millionen plus minus insgesamt jetzt nicht so eine, eigentlich nur eine Randnotiz, aber Netflix ist eine Aktiengesellschaft und wie wir es wissen, auf der Börse hat man sofort Panik, wenn irgendwie etwas nicht mehr gut geht. Bei Netflix-Aktie, die im Oktober 2021 noch $690 wert war, ist im April 2022 plötzlich auf $180 runtergefallen. Mittlerweile hat sie sich bei etwa $280 wieder ein bisschen fangen können. Ja, und überall hat man die Alarmglocke angefangen zu schrillen und der Reed Hastings ist ein weiteres Mal vor die Öffentlichkeit gegangen und hat dann wirklich ganz, ganz offiziell gesagt, Account Sharing ist böse und wir müssen irgendeinen Weg finden, das zu monetarisieren, weil uns gehen einen Haufen Umsätze flöten. Und das andere, was er auch noch gesagt hat, was auch noch sehr wichtig ist, ist, zum ersten Mal denkt Netflix über Werbung nach. Und Werbung, das ist auch wieder nochmal etwas, das Zweite, wo Netflix quasi 180 Grad Dreieck gemacht hat und eine komplett neue Haltung genommen hat, weil jahrelang hat man immer gefunden, nein, das Abo-Modell muss möglichst einfach sein, es soll einfach strukturiert sein. Werbung ist nicht nur uncool, sondern macht auch alles noch kompliziert, weil klar, du kannst dir irgendwie mit Werbung kannst sagen, hey, schaust 15, 30 Sekunden Werbung vor und nach einer Serie, dafür ist dein Abo günstiger. Das wäre eigentlich noch einfach zu kommunizieren. Das Problem ist aber, dass Netflix nicht auf allen Inhalten, die sie dazu kaufen, Werberecht hat. Das heisst, die Erlaubnis, zum überhaupt Werbung abspielen. Sprich, bei dem Werbeabo hat es dann gewisse Inhalte, die nicht verfügbar sind, beim anderen aber schon. Und ja, jetzt wird es schon wieder ein bisschen komplizierter zu erklären. Und das hat Netflix halt lange sehr uncool gefunden. Mittlerweile ist man aber doch zu Werbung gezwungen, weil eben die Sache mit dem Account-Sharing, wo ja noch um ist, wo da so viel Umsatzflöte geht, das zu lösen, ist unheimlich kompliziert. Netflix hat zwar, kann es zwar versuchen, mit der IP-Adresse zum Beispiel, so also wenn ich an meinem Fernseher Netflix-Serie schaue und mein Kollege macht das mit meinem Account auch, dann sieht Netflix, da haben zwei unterschiedliche IP-Adressen auf meinen Server zugegriffen, die ich sperre ich jetzt. Aber das Problem ist ja, was, wenn ich im Zug hocke, am Handy, und dann mit meinem Account ganz normal Netflix schaue, das darf ich ja, aber dann habe ich ja gleich eine andere IP-Adresse oder im WLAN vom Hotel. Also Fragezeichen über Fragezeichen, es ist kompliziert und darum, solange Account-Sharing nicht solange man Account-Sharing nicht verhindern kann, muss man halt andere Möglichkeiten finden, Geld zu machen. Und darum ist Werbung so ein grosses Thema geworden. Einige Monate lang ist dann nichts mehr passiert, bis im Oktober. Dort ist dann die nächste grosse Initiative gegen Account-Sharing gekommen, nämlich Profiltransfer. Profiltransfer hat man mit grossem Trara angekündigt und gesagt, hey, ab sofort hast du die Möglichkeit, dein Profil aus einem bestehenden Account auf einen neuen, natürlich zahlenden Account zu transferieren. Das wäre nützlich zum Beispiel, wenn du von daheim ausziehst oder irgendwie dich von deinem Partner sogar trennst oder so. Dann kannst du nämlich dein Profil mit all deinen Listen und Algorithmen und Vorlieben und so weiter, all die gespeicherten Sachen, kannst du gerade mitnehmen, praktisch in einen neuen Account. So, das wäre ja eigentlich auch noch gut. Aber was nicht möglich ist beim Profiltransfer, ist das aktuelle Profil, das laufende, aus einem bestehenden Account dein Profil in einen anderen bestehenden Account zu transferieren. Zum Beispiel, wenn du
das musst ein neues machen.
Richtig, genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu meinem Schatz einziehe und wir wollen unsere Accounts zusammenlegen, Das wiederum geht nicht. Und damit ist eigentlich auch, weil im Idealfall soll aus dem Account mit 4 Profil 4 zahlende Accounts werden und nicht das Umgekehrte, oder? Und damit ist eigentlich auch ziemlich klar, warum es Netflix gegangen ist mit dem Profiltransfer, nämlich Hürden abzubauen, falls sie eines Tages tatsächlich das Problem mit dem Account-Sharing für sich können lösen, soll wenigstens für dich die Hürde nicht mehr so gross sein, zu sagen, ja gut, dann nehme ich halt mein Profil aus meinem Kollegen seinen Account und mache einen eigenen Account. Tatsächlich ist die News mit dem Profiltransfer ist noch so low-key, ist noch etwas anderes übergekommen, nämlich dass tatsächlich Netflix seit August in einer Handvoll südamerikanischer Länder am Test ist, quasi Account-Sharing doch über die IP-Adresse zu behindern. Das, was man vorher gesagt hat, sehr kompliziert. Sie haben das in diesen Tests so gelöst, dass quasi 2 Wochen lang schlägt das System nicht Alarm, wenn du mit einer anderen IP drauf bist, falls du eben in der Ferien bist oder so. Aber wenn es nach 2 Wochen immer noch einen anderen Account, also immer noch andere IP-Adresse drauf zugrifft, dann musst du für die irgendwie $2 oder $3 drauf zahlen, pro Haushalt, pro IP-Adresse. Auch dort aber ist wieder die Frage, ja, wenn ich jetzt im Zug Netflixen, darf ich nur 2 Wochen lang Zug fahren und dann darf ich nicht mehr mit dem Zug arbeiten? Oder wie läuft das dann? IP-Adresse sollte sich auch ändern?
Nein, dort hast du natürlich immer eine andere IP-Adresse. Also,
ja, ja.
Weißt du, hast aber eigentlich auch im Haushalt selber wechselt die IP ja immer. Das ist ja eine dynamische IP. Ich habe kaum eine fixe IP-Adresse.
Das richtig, richtig. Das eben, es gibt noch Fragezeichen und für das sind Testphasen da, darum ist es noch nicht da, aber das ist jedenfalls mal dort so getestet worden, ob das tatsächlich praktikabel ist, müssen wir noch sehen. Netflix hat aber gesagt, genau die Tests, die sie seit August dort machen, wenn sie Anfang 2023 weltweit ausrollen, also auch bei uns. Und so,
Das kommt eh. Also das, aber das haben sie jetzt schon so weit forciert. Ich glaube, ich habe das Gefühl, da findet es schon eine Lösung. Ich meine, ich komme jetzt technisch auch nicht raus, aber ich bin jetzt recht sicher, dass man das so genau kann bestimmen, dass man eben schon merkt, dass es deine IP ist. Und sonst macht es halt, kommt halt mit 2-Weg-Authentifizierung, wo du einfach immer kurz musst, auf dem Handy oder Code eingeben. Und das ist ja dann auch schon genug grosse Hürde, dass deine Kollegen finden, hey, ich habe keinen Bock, immer dir müssen noch rasch eine Nachricht schreiben, dass du mir wieder einen scheiß Code weiterleitest, ja. Oder? Obwohl, wir können es eben so machen wie wir, wo doch da bei Discord haben wir doch die 2-Wege-Authentifizierung, wo der Code immer in den Discord-Kanal reinkommt, vielleicht können die Leute das einfach auch so machen.
Ja, also weißt du, ja. Nein, es gibt immer Workarounds.
Wir schreiben dir eine Anleitung.
Genau. Es gibt ja immer so Workarounds für so Sachen und ich finde schlussendlich, ich meine, dass es kommt, überrascht mich überhaupt nicht, wie du vorhin gesagt hast, das ist ja logischerweise schon von Anfang an in der AGB gestanden, dass man es nicht darf. Ich finde, der Aufschrei ist halt dann auch wieder am liebsten so gross bei irgendwie so Leute, die halt Investoren sind und so, dann das nach einer Taktik zusammensackt wegen dem. Ja, also weißt du, ich meine schlussendlich, ich habe Netflix immer noch, weil ich einfach zu lazy bin, um mir irgendwie immer an- und abstellen von den Diensten bei dem, wo ich gerade schaue. Wenn das natürlich irgendwie, wenn du dort ein bisschen optimierst, dann sagst du eigentlich, ja, den Monat abonniere ich das, dann schaue ich die 3 Staffeln von dem und dann nach einem nächsten Monat abonnieren wir den und gehen wieder raus und so. Ja, hey, ich find News ist natürlich auch, logisch reden wir über das, wir haben das ganze Jahr darüber geredet. Jetzt im Rückblickend finde ich, ja, ist ja logisch, dass es so ist. Und ich finde Werbung, wenn du zahlst und es hat Werbung, also weißt du, wenn es ein Modell gibt, wenn es kein Modell gibt ohne Werbung, dann finde ich es eine absolute Frechheit.
Ich glaube einfach, das wird. Ich glaube, ich finde es darum zu Recht eine der wichtigsten News, weil also wenn sie das reinbringen, also das habe ich das Gefühl, das wird riesige Auswirkungen auf Netflix. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht hure viele Leute erkündet, weil einfach die Preise sind so hoch. Es gibt so viele Streamingdienste und ich glaube eben, das ist logisch, jeder denkt ja nur für sich oder von diesen Streamingdiensten. Da finden alle, ja, ich will auch noch einen machen, ich will auch noch Geld verdienen. Aber es ist halt wirklich so, auf der anderen Seite sind mehr und wo findest du einfach so, hey, jetzt ist einfach irgendein ist genug. Nein, wir abonnieren nicht 10 verdammte scheiß Streamingdienste. Irgendein ist einfach gut. Oder? Und wenn dann halt der erste kommt, wo du einfach findest, ja, der ist schon noch geil für Stranger Things und irgendwie The Witcher und dann läuft es, wie der Simon sagt, glaube ich, dann eben tatsächlich drauf raus, dann abonnierst du es noch für die 2 Monate, wo du willst die exklusive Netflix-Serie schauen und sonst könntest du das eigentlich einfach.
Ja, kurz davor gesehen, könnte auch. Ja.
Das ist so. Es ist eben wirklich das. Es ist, seit es Streaming-Dienst gibt, ist irgendwie immer schon klar gewesen, dass man alle Account-Sharing macht, mit allen möglichen Accounts. Also ich glaube, es hat damals, als wir darüber berichtet haben, habe ich auch eine Quelle gefunden, wo irgendwie seit 70% von allen Accounts auf Netflix werden geshared. Also es ist nicht einfach ein kleiner, sondern eigentlich fast alle. Das sind nur die, die es zugegeben haben, die 70%.
Ich kann also, ich share einen Account nicht. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, einmal. Meine Kollegin hat mich gefragt, ab und zu mal, wie das Passwort, wenn sie irgendwie versifft hat, irgendwie, wenn sie einen neuen Fernseher hat, das stimmt. Aber, und das funktioniert auch. Weißt du, wir schauen selten gleichzeitig. Disney Plus share ich auch mit einem Kollegen. Und es ist noch nie passiert, dass er gerade am Schauen war, wo ich am Schauen war und so. Darum, why not? Also ja, es gehört dazu.
Du kannst auch gleichzeitig auch bei Disney, oder? Also, es können, ich weiß nicht, wie viele das sind, die gleichzeitig schauen können.
Ja, genau, bei der
Aber ich
bei den ganz günstigen zum Beispiel bei...
Ja, ich habe jetzt natürlich das teure Abo bei Netflix, dann kannst du, glaube ich, sogar vier gleichzeitig, stimmt, ja. Dann spielt es
sicher noch,
ja.
Disney auch ist standardmäßig, können ein paar gleichzeitig schauen. Okay. Ja. Nicht so wie bei, was ist das, Blue Sport Kack da.
Schon.
Eine oder können zwei, maximal, zwei.
Das ist einer von den wenigen, die ich nicht share. Darum keine Ahnung. Aber,
hey. Ja, ich habe es extra nachgeschaut. Weil man denkt, dann eben, um jetzt mal ab und zu die Super League-Match zu schauen. Nein, ich habe es vergessen. Ich glaube, ich bin nicht einmal sicher, ob es zwei sind.
Neben Sportdiensten nie. NBA geht nicht das zweite. NFL geht auch nicht. NFL hat jetzt ein Abo, du kannst das zweite. Oder, nein, NBA auch. Sie haben jetzt ein Abo angeboten, aber das ist erst seit dem Jahr. Vorher hast du es nicht können. Und ich share das NBA eben mit meinem Kollegen und das NFL, das habe ich selber. Aber, bei Sport ist es klar. Das ist aber einfach, weil es live ist, oder? Weil dort wollen alle immer gleichzeitig genau zu dem Zeitpunkt, wo gerade der Match ist. Das ist schon logisch, dass dort kein Sharing nicht geht. Das ist das Einzige, das lineare Fernsehen irgendwie eine Berechtigung hat bei Sportevents. Oder?
Genau, also, ja. voll, 100% ist Schwarze drauf, das ist so. Ja. Aber ja, eben, ob man auch beim Netflix interessiert oder nicht, oder Streamings und so, aber ich glaube, rein aus technischer Sicht ist es schon, wenn Netflix einen Weg findet, zum Account-Sharing effizient zu behindern, das ist schon, glaube ich, eine grosse Idee. Also das wäre schon dann wirklich ein grosser Hammer, weil das hat bis jetzt noch niemand geschafft oder noch niemand einen Weg gefunden. Das sobald man das hat, ist finito.
Wenn es genau einer macht, finden alle anderen.
Das alle auch.
Ja. Give me the patents.
Ja, das ist schon so. Gut. Gut. Also dann kommen wir zu der dritten von einem der wichtigsten Ereignisse vom Jahr und die werde ich präsentieren und dort geht es darum. Ich habe sie schon gekauft, aber so weit eben noch nicht. Microsoft will Activision Blizzard King, man muss das eigentlich schon noch auch dazu sagen, kaufen. Und zwar haben sie am 18. Januar haben sie das bekannt gegeben, dass sie für 68,7 Milliarden US-Dollar möchten Activision Blizzard kaufen. Und genau, da gehört ja King eben eigentlich auch dazu. Und die Gespräche dazu haben eigentlich schon früher angefangen und ich glaube vor allem so ein bisschen in der Zeit, wo die ganzen Skandale angefangen haben, wo wir vor allem letztes Jahr darüber berichtet haben, bei Activision Blizzard, die sexuellen Übergriffe, Missbrauch und wirklich einfach ein Shitshow nach der anderen. Und vieles hat sich um den CEO Bobby Kotick gedreht und dem haben sie schon ein bisschen am Stuhl gesagt und dort hat offenbar Microsoft gefunden, ja, ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht schon ein angeschlagenes, ein verletztes Tier, jetzt können wir da zuschlagen und uns das schnappen. Und dort haben darum die Gespräche angefangen und ja, Microsoft will das, weil sie finden, sie müssen im Game-Bereich, oder, sind sie hinter Sony, sie sind hinter Nintendo, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel diese von all denen sind, aber sie würden mit dieser Übernahme würden sie können aufschliessen zu Sony. Sie würden sie, glaube ich, dann noch nicht überholen, aber sie wären dann so ein bisschen gleich auf, während jetzt Microsoft die ziemlich abgeschlagen ist. Und ja, das am Anfang hat das eigentlich auch noch ausgesehen, es würde das relativ schnell also über die Bühne gehen. Sie haben dort gesagt, zum Mai 2023 geht das Ganze, weil da kommen natürlich die ganzen Regulatoren, die sich das Ganze noch anschauen. Und ich glaube auch so aus unserer Sicht hat man gedacht, ja, also wir haben für die Mitarbeiter, auch was man so gehört hat, das echt gut tönt, weil schlechter als bei Activision Blizzard kann es ja auch wirklich nicht werden. Also so scheiße, wie dort offenbar die Leute behandelt worden sind. Und ja, dann hat es mal so ein bisschen angefangen, vor allem Sony hat dort dagegen gepusht. Die Regulatoren haben die gehen dann Konkurrenz auch fragen und so, was haltet ihr von denen und so, Nintendo oder ein Steam, also Valve, hat gefunden, ja, das interessiert uns nicht, also das kümmert uns nicht. Sony macht vor allem Stunk dagegen. Die finden, nein, das geht nicht, das ist schlecht für den Markt. Und sie haben sich als Argument dort vor allem das Call of Duty hervorgehoben, um an dem Beispiel zu sagen, wenn dann Microsoft die Herrschaft über das Call of Duty hat, das ist eine von den wichtigsten Marken, die es gibt, dann macht das unser Geschäft kaputt. Microsoft hat da kontert und hat immer gesagt, nein, das ist kein Problem, es wäre ja blöd von uns, wenn wir es euch wieder vorenthalten. Haben dann, bis die neueste Ding ist, dass sie einen 10-Jahres-Deal anbieten, wo das Game das Call of Duty weiterhin wird auf allen Plattformen zeitgleich erscheinen. Nintendo hat den Deal schon unterschrieben, Sony noch nicht offenbar, also die haben das noch nicht kommentiert. Und Steam, also Valve, hat gefunden, ja, das interessiert uns einfach nicht. Aber wir glauben Microsoft, wir haben bis jetzt die Deals auch eingehalten. Und die sind ja mittlerweile, seit kurzem sind die Activision Games ja auch wieder auf Steam. Ja, und die neuesten Entwicklungen sind, dass nachdem die EU-Regulatoren und Großbritannien haben sich ja eingeschaltet, um das zu prüfen. Die haben aber gewisse Sachen schon durchgewunken. Jetzt ist es vor allem die FTC, die US-amerikanische
Kartellbehörde, oder?
Ja, Handels... Federal Trade Commission, also einfach die Handelsbehörde. Die hat jetzt gesagt, sie klagt gegen Microsoft, eben weil der Deal einfach schlecht ist für die Gamebranche, weil sie sich durch das wird sie können die Konkurrenz dazu nötigen, halt auf das ganze Xbox-System umzusteigen. Interessant ist dort, dass sie in ihrem Statement einer von den Hauptargumentpunkten ist, dass Microsoft hätte der EU versprochen oder garantiert, dass sie Bethesda Games nicht werden exklusiv machen und der Konkurrenz vorenthalten. Und die EU hat nachher reagiert und gesagt, nein, das stimmt überhaupt nicht. Wir haben nie so Bedingungen verlangt und das haben sie darum uns auch nicht versprochen. Von dem her, stimmt einfach nicht. Also das finde ich schon noch krass. Die erzählen einfach Mumpitz. Und das ist wirklich, also das ist eines von ihren wichtigeren Argumenten, aber im Kern glaube ich, ist es schon richtig, dass sie das dort anschauen. Was ich dort sehr spannend finde, es hat ja wie so zwei Seiten, oder? Einerseits, so als User findest du ja irgendwie geil, oder? Dann hat der Game Pass hat nachher alle Sachen von Bethesda, nein, das haben sie schon, alle Sachen von Diablo und Overwatch und Call of Duty, alles Zeugs, hast du einfach dabei. Geiler Deal. Ich habe aber letztens hat ein Analyst bei Waypoint Wise, beim Podcast, einen recht interessanten Punkt aufgegriffen, der gesagt hat, Microsoft tut sich aktuell den Game Pass eigentlich quer subventionieren mit Windows und mit Office. Und das ist immer gefährlich, wenn jemand einfach kann ein Produkt machen kann, das eigentlich nicht muss rendieren muss. Und der Plan ist ganz klar. Oder? Sie wollen einfach eine Monopolstellung haben im Game-Bereich. Sie wollen einfach können das Zeug diktieren, wie es läuft. Und das ist natürlich immer schlecht, weil dann sind sie nicht mehr darauf angewiesen, dir auch das beste Produkt zu liefern. Und sie wollen dann einfach irgendwann so gross sein, dass sie dann eben auch können Apple und vor allem Google im Mobile-Bereich sozusagen dann ihre Shops ein bisschen aufbrechen oder deren ihr System, weil die haben dort auf eine Art so ein Dual-Monopol, oder? Mhm. Und der Aspekt habe ich recht interessant gefunden, weil das stimmt vermutlich. Ich meine, ich glaube im Kapitalismus, oder? Ja, du willst schlussendlich du alle kaputt machen. Du willst einfach der Alleinherrscher sein und warum sonst belegst fast 70 Milliarden um so einen Laden zu kaufen, wenn du nicht willst, schlussendlich der grösste sein von allen. Der grösste Fisch im Teich, oder?
Ja. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Das ist fachmännische Meinung.
Ich glaube auch.
Also, es ist fucking Kapitalismus, logisch. Es ist auf die andere Seite.
Nein, logisch, du gibst die 70 Milliarden aus natürlich mit dem Ziel, oder? Und das ist nicht weniger zu bedienen als vorher, das ist ja völlig klar. Das ist ja, so funktioniert die ganze Wirtschaft. Ich finde es noch spannend, die These, das stimmt, was er sagt. Wenn du natürlich hast, quer, ich habe gerade überlegt, ist mir nicht gestern oder so irgendeine andere Firma, irgendeinen anderen Laden eingefallen, wo auch ganz ähnlich eben Sachen quer subventionieren kann, wie soll ich sagen, vielleicht sogar Amazon, könnte Amazon auch sein mit Prime Video und so, weißt du, wo zwar ein Streaming-Dienst steht, aber gleichzeitig ist auch ein Online-Shop und das irgendwie auch so halb querfinanziert und quersubventioniert. Aber ich habe einen anderen Laden im Kopf gehabt, ich kann es jetzt einfach nicht mehr wählen. Aber eben ja, dass das dann immer gefährliche, tatsächlich zu einer Monopolstellung kann führen, oder? Weil du wirklich kannst. Wo ich noch gedanklich festhänge, ist, und was denn? Wenn du sagst, okay, eben Microsoft hat dann die Monopolstellung im Gaming-Bereich. Was denn? Was ist denn der Gain, der Gewinn von Microsoft, wenn die ganze Konkurrenz im Boden gestampft ist? Verdient man dann? Ist man dann so
weit? Nein, das schon. Logisch. Also, mein, was, darum gibt es Gesetz gegen das Monopol. Weil ja. Du kannst einfach, angenommen, du wärst jetzt, es ist wirklich mal so, dass sie der absolute Player sind. Mhm. Das heisst, alle sind angewiesen auf Deals mit ihnen, oder? Wie ja. Es jetzt auf einer Art bei Apple und Google so ist, wenn du dort im Mobile-Bereich willst sein, dann musst du denen die 30% abdrucken. Mhm. Und so ist es einfach so, das heisst, sie können alle Deals auch mit Sony machen und sagen, hey, eure exklusive Games, zack, 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 die wollen wir auch. Und sonst gibt es einfach unsere Games, kommt nichts mehr bei euch. Machen wir ja. Euch gar kaputt. Und das ist natürlich dann, klar, dann könntest du sagen, ja toll, dann kommen die Games überall raus. Aber dann ist vielleicht Sony nicht mehr so bemüht, wirklich ein gutes Produkt zu machen. Mhm. Und ich habe diesen Aspekt dort vor allem interessant gefunden, das habe ich mir so auch nie überlegt. Weil im ersten Ding denkst du immer, ja, ist ja noch praktisch, dann ist alles
ja, ein Ort. Ja, aber oder das fängt ja auch von Netflix und so, oder? Dass genau. Es eigentlich immer genau nicht alles verteilt ist.
Das ist natürlich dumm, aber der hat auch noch ein gutes Beispiel genannt und hat gesagt, eigentlich willst du als Kunde, dass sie ein Call of Duty machen. Microsoft soll das nicht kaufen. Sie sollen selber einen besseren Shooter machen. Oder das willst du eigentlich. Weil das ist, wo Konkurrenz macht, da pumpst du Geld in die Branche rein und ja, statt dass sie einfach das nächste Produkt nehmen, das schon gut ist und vorhanden ist und es einfach sich übernehmen, oder? Mhm. Weil dann muss nachher auch Call of Duty wieder besser werden. Sie sollen Geld investieren und eigene gute Singleplayer-Games machen, statt einfach alles zu kaufen. Mhm. Weil dann hast du das nächste, wie heisst es, Starfield, oder? Und dann hast du aber auch ein Space-Rollenspiel von Microsoft, oder? Das ja. Wäre natürlich der Idealfall. Du musst so dann zwei Games kaufen, du hast noch weniger Zeit. Scheiße. Gut, kauf alles kaufen.
Ja, Mann, ich habe da gar nicht genug Zeit, um alles zu geben. Jan, du kaufst natürlich auch eine riesen Bude mit unheimlich viel Know-how ein, wenn du Activision Blizzard ja. kaufst. Oder? Also das ist ja auch noch, es gibt auch nicht unendlich viele Buden, wo wirklich in der Lage sind, AAA-Games zu produzieren, die gut sind. Und so. Das ist enorm viel Know-how, das dort auch sicher drin steckt, wo man dann, ja, wenn du es dann hast, dann kannst du es wieder... Ich habe auch schon Metaverse im Zusammenhang mit dem gehört, natürlich. Wieso? Multiverse. Metaverse. Schon.
Ja, Multiverse gibt es auch noch.
Ich ein bisschen viel Marvel. Nein, und natürlich, weil Metaverse muss überall irgendwo noch Erwähnung finden. Aber ja, das ist sicher auch mit dem Grund. Und ich glaube, was du sagst, ist sehr, sehr ein interessanter Gedanke, dass es tatsächlich, besser wäre. Sie würden eigene Games produzieren, wo tatsächlich Konkurrenz... So wird das Produkt besser, wenn du einfach alles kaufst bei dir. Das ist, gell, die FTC, also die Federal Trade Commission, ist die, die sich im Moment quer stellt. Was ich noch spannend finde, zum Beispiel bei all den Disney-Deals, Übernahme von Lucasfilm und dann vor allem 20th Century Fox, hat die FTC sich letztendlich nicht quergestellt. Und das finde ich eigentlich ähnlich krasse Deals für die Branche, wenn du überlegst, oder?
Das ist, eigentlich so ein Blockbuster-Monopol. Activision Blizzard hat das nicht. Wenn du schaust, von wem das Top 10 Games am Schluss vom Jahr sind, dort ist Activision Blizzard vielleicht damals mit einem vertreten, Call of Duty. Und der Rest ist dann schon noch, weißt du, Electronic Arts hat noch etwas mitzusagen, Ubisoft hat mitzureden, etc. So krass ist es nicht. Und bei Disney hat man einfach das Blockbuster Cinema ist jetzt eigentlich, das ist die Hälfte bei Disney und die andere bei Warner Bros. Oder? Nein, noch ein bisschen bei Sony, aber ja. Sonst, oder?
Warner Bros. Sony. Eben darum finde ich so krass, dass es bei Disney offenbar hat man das durchgewunken, obwohl es ja wirklich, wie du sagst, vielleicht sogar noch der krassere Deal eigentlich, also noch das krassere Monopol ist in seiner Branche im Vergleich zu dem, was jetzt Microsoft und Activision will machen. Ausser, wir sind keine Experten, wir sehen etwas nicht, wo die dort sehen, wo völlig auf der Hand liegt.
Yeah. Das hat der in dem Podcast dort auch gesagt. Und dass man in den USA man viel zu viel einfach durchlässt. Darum sind sie jetzt auch plötzlich, hat ja der Chef gewechselt.
Ach
und jetzt schauen sie auch mehr drauf. Vorher haben wir wirklich viele Deals, hat der gesagt, sind eigentlich verstoßen gegen die Gesetze. Das sind eigentlich gar nicht legal gewesen. Ich weiss jetzt gar nicht mit Beispiel, ob Disney und so auch dazugehört mit Marvel und Star Wars und so, aber so es hat ein paar grosse Deals gegeben, wo er eigentlich sagt, das sei eigentlich gar nicht erlaubt gewesen. Man hat das einfach durchgelassen, weil einfach Ja, ist halt so, oder? Vielleicht auch ein bisschen geschmiert worden. Aber jetzt wird man langsam ein bisschen ecklig, oder?
Ah, okay. Also das macht hingegen wiederum Sinn, dass es tatsächlich wirklich einfach, weil rein faktenbasiert von dem, was wir wissen, macht es für mich eigentlich keinen Sinn, so einen Deal durchzulassen und den anderen dann einfach nicht. Welcher Podcast war das gewesen, nochmal, wo du gesagt hast, wo du
angeredet hast? Waypoint for Wise.
Waypoint for Wise. Geil.
Ja, okay. Den musst du wirklich mal geben, ist... Der letzten zwei Wochen, also irgendwie Mitte Dezember, ist der rausgekommen, mit einem Gast ist das dort gewesen, eine Spezialfolge. Ja, den kann ich sehr empfehlen. Irgendwann ist ab der Hälfte ist dann geht's sonst noch irgendwie in die Geschichte von der USA und so. Er schweift ein bisschen ab, okay. Aber die erste halbe Stunde ist sehr spannend.
Cool.
Gut, dann gehen wir doch weiter zu unserer vierten wichtige News und die hat der Simon vorbereitet.
Ja, wie könnte es anders sein? Wir reden über Twitter und Elon Musk und die Übernahme. Ganz alles, wir können nicht der ganzen Lore können wir nicht gerecht werden, weil wir haben zu wenig Zeit, das muss man sagen. Aber ich gebe euch ein kurzes Update. Nochmal, wo das wir überhaupt angefangen haben und wo das wir dann am Schluss jetzt stehen, inklusive noch einer kleinen Top 3, wo dann später noch kommt. Vorbereitet. Zwar hat am 4. April Elon Musk angefangen, Twitter-Aktien kaufen. Das ist mal nur 10% von der Firma, also nur. Das sind doch irgendwie 2,9 Milliarden Dollar, die er dort verbuttert hat. Und hat dann nachher dort quasi dafür gesorgt, eigenhändig, dass die Aktie natürlich steigt, oder? Weil man hat das herausgefunden. Und das ist immer, wenn der Elon Musk irgendwie furzt, dann nachher steigt irgendeine Aktie. Und am 13. April hat er dann tatsächlich, also zwei Wochen später, bekannt gegeben, er will Twitter kaufen für $54,20 pro Aktie. Für 10 Dollar mehr gewesen, als die Aktie überhaupt wert war damals. Wegen 420, oder? Wegen 420 ist doch da irgendwie ein Gras Marihuana-Tag, oder? 420. Kann ich das?
Kann sein.
Das weiß ich
nicht. Das ist einfach so ein Meme, der ja, also, 69 und so ist, für so eine Meme-Zahl. Das ist so ein kleiner, trauriger, kleiner Teenager in einem Körper von einem 50-jährigen Mann, wirklich. Und dann am 25. April hat dann Twitter gesagt, nein, ist gut, okay, wir machen es. 44 Milliarden wäre der Deal gewesen. Dann hat er nochmal einen Monat später, am 13. Mai, dann doch gefunden, nein, ich mache es jetzt nicht. Seine Begründung war, offenbar, es hat zu viele Bots und Fake-Accounts auf Twitter. Worauf natürlich die Aktie auf $38 abgesackt ist. Dann hat Elon Musk wieder gesagt, er kaufe es schon, aber zu dem Preis, das sei völlig überteuert für die 54,20 Dollar. Und dann hat Twitter gesagt, der Deal ist jetzt gemacht und das kannst du nicht machen, das kannst du nicht bringen. Daraufhin hat sich das seine Anwälte mit denen von Twitter dann die ganze Zeit battlet. Unter anderem unter Androhung eines Gerichtstermines, der hätte im Oktober sollen stattfinden, so Mitte, Ende Oktober wäre der Termin gewesen. Und offenbar haben dann seine Anwälte herausgefunden, dass er wahrscheinlich gar keine Chance hat, ja, dem Gerichtstermin. Dann hat er kalte Füße bekommen und hat schlussendlich am 4. Oktober dann doch Twitter wieder gekauft. Also er hat es dann doch gekauft. Also nicht wieder, er hat es nie nicht gekauft, er hat es dann einfach rückgekauft. Und dann hat die ganze, dann fängt die Misere eigentlich an, weil er dann am 21. Oktober hat er zum Beispiel bekannt gegeben, weil 75% von den Jobs streichen, das sei ineffizient, Twitter. Und hat eine Woche später dann tatsächlich auch den Chefposten übernommen, also CEO von Twitter, hat Twitter von der Börse weggenommen. Also du kannst jetzt gar keine Twitter-Aktie mehr kaufen. Das ist weg. Ja, kannst nicht mehr handeln, ist nicht mehr gehandelt. Und dann hat er angefangen, dort mal aufräumen, in Anführungs- und Schlusszeichen. Unter anderem sehr bizarren Auftritt, wo er mit so einem Brünneli auf eine Bühne gekommen ist, mit dem Wortspiel «Let that sink in». Oder «sink» ist ein Brünneli auf Englisch. «Let that sink in». Und hat dann angefangen, dort aufzuräumen und hat gemerkt, ja gut, wenn wir jetzt natürlich da wegen dieser ganzen Tau-Abo-Geschichte da alle Sponsoren und Werbetreiber abspringen, dann müssen wir irgendwie Geld machen, hat dann das Verified-Häkli, also das, was man eigentlich bekommt, wenn man effektiv die Person ist, wo man sich ausgibt dafür, hat er monetarisiert. Das heisst, ich konnte das kaufen und dann noch einen Verified-Account gehabt. Das hat eben dann dazu geführt, dass diverseste Troll das Geld in die Hand genommen haben. Das sind, glaube ich, 8 Stutz oder 5 Stutz hat er da irgendwie verlangt für das Verified-Häkli. Mittlerweile ist das schon wieder vom Tisch. Dass diverse Trolls sich Fake-Accounts gemacht haben, die täuschnacht ausgesehen haben. Und dann ist so eine Top 3 zusammengestellt von Fake-Accounts, und wo dann nachher so Fake-Tweets abgelassen haben. Zum Beispiel hat Nestle, ein Fake-Nestle-Account, geschrieben: Wir stehlen euer Wasser und wir verkaufen es euch zurück. Lol. Das hat wirklich wieder ein legitimer Nestle-Account ausgesehen. Oder der Donald Trump hat den 6. Januar, also den Aufstand dort, einfach gestanden und so Sachen geschrieben wie Joe Biden is a perfect president, very good president und so. Hat aber ausgegeben Ding. Donald Trump seinen echten Account. Und das Beste habe ich gefunden, Eli Lilly, das ist eine Pharmafirma, die Insulin herstellt. Und Insulin ist also ein riesiges Thema in den USA, weil das so sackteuer ist dort, weil einfach die Politik nichts dagegen macht, und Insulin brauchst du, wenn du zuckerkrank bist, also es ist so stirbst du an einem Punkt. Und die Eli Lilly hat dann nachher als die Fake-Pharma-Firma, also die Eli Lilly gibt es, aber der Fake-Account von der Pharma-Firma, hat dann geschrieben, ja, wir machen Insulin ab jetzt gratis. Und was ist passiert, wenn natürlich die Boomer-Investoren dort nachher Schiss bekommen haben, ist die Aktie um 25% abgesackt wegen einem Fake-Tweet. Das ist so gut.
Oh nein.
Das ist so gut. Ja, auf jeden Fall, Stand jetzt ist, dass der Elon Musk halt irgendwie dort wütet bei Twitter, oder? Leute entlassen, Leute wieder eingestellt, bizarres Zeug, wie irgendwie gesagt, jetzt müssen jetzt alle Programmierer ihren Code ausdrucken und ich schaue mit ihnen eine halbe Stunde über den Code. Das, weißt, das ist, wer mal programmiert hat, weiss, dass das absolut dümmste ist, was du je gehört hast. Das ist, das kannst, also, ausdruckte Code. Anschauen, was ihr in den letzten 2 Wochen so geschafft habt. Du kannst programmieren, auch nicht messen an Zielen von Code und so. Also völlig idiotisch. Also er driftet jetzt natürlich immer weiter irgendwie so eine rechte Ecke ab und so. Also der Elon Musk ist irgendwie komplett gaga und wütet weiter. Das Letzte, was er gemacht hat, ist eine Umfrage. Soll er zurücktreten als CEO von Twitter? Und dann ist dort knapp Ja geantwortet worden. Und jetzt müsst ihr das eigentlich machen. Hat aber dann nachher gesagt, ja, nein, eigentlich sollten wirklich nur die mit blauem Häkli, also die dort verified sind, können abstimmen und die dort eigentlich zahlen so. Und so. Es wird immer
fake. Also 58% haben gesagt, das soll gehen, oder?
Ja, ich 54 bin ich mal gewesen, aber jetzt sind mittlerweile dann auf 58. Ja, am Anfang, ja. Also, er ist so ein. Es ist so weird.
Er hat doch gesagt, es ist eine Demokratie, oder? Eine Demokratie Twitter soll eine Demokratie sein.
Angefangen hat es tatsächlich damit, angefangen hat es damit, dass er gefunden hat, Free Speech und so, und er bringt jetzt all die cancelten Accounts zurück, und dann hat er jetzt aber angefangen selber, es gibt einen Account, Where is Alan's Chat, oder so, da kannst du schauen, wo der Chat von Elon Musk gerade ist, also der Düsen-Chat, sein Privatchat, und das sind öffentlich einsehbare Daten, also das musst du haben, du musst einen Transponder im Flugzeug haben, das müssen alle können sehen, das ist nichts Geheimes. Er hat dann nachher gesagt, ja, nein, das gehe ich nicht. Wir können nicht Standort live teilen von Leuten. Das sei verboten jetzt auf Twitter. Also sein grosser Free Speech Argument hat er selber sich kaputt gemacht, indem er den Where is Alan's Chat quasi gecancelt hat. Und ist jetzt aber selber geschuld, weil es gibt jetzt auf sämtlichen anderen Plattformen, unter anderem ein Subreddit, wo genau das macht. Und ich weiss jetzt immer, wo der Elon Musk ist in dem Chat. Er ist zum Beispiel im Final schauen. Er ist in London gewesen, also ich verfolge es. Ich finde es rasend. Und der Where is Alan's Chat, der hat es schon lange gegeben. Vor, dass der überhaupt Twitter übernommen hat, hat es den schon gegeben. Er hat schon dort gegen den vorgehen. Kann er aber einfach nicht. Das ist so ein kleiner, trauriger Mann. Wirklich so ein kleiner Pisser. So kann man es nicht anders sagen. Sorry.
Nein, der rettet das Internet, Simon. Der rettet Simon von der komischen linken Invasion. Das weißt du.
Ja, ist klar.
Nein, das war schon ein wildes Jahr gewesen. Also ich meine, genau, ich habe den vorher schon ein fragwürdigen Typ gefunden, aber irgendwie, dort ist man sich noch nicht so ganz sicher gewesen, aber jetzt ist es irgendwie ganz einfach, um den Menschen zu verstehen. Also,
ja.
Das ist wirklich, man muss nur die Leute irgendwo, sie müssen genug Macht haben und dann plötzlich wird es ganz transparent.
Ja, ja. Sind Sterne schon recht gefallen. Ich glaube, also, es wird auch immer schwieriger für seine Fans, zu verteidigen, was er macht und was er sagt. Ein bisschen wie beim Kanye West und so. Es wird immer schwierig.
Also, den habe ich wirklich gar nicht in den Maul nehmen. Das ist wirklich, ich habe vorhin auch noch überlegt, ob ich eine Referenz machen soll, aber nein, das ist wirklich... Das sind, ja, aber auch dort ist... Also weißt du, ich meine, schlussendlich... Gut, Elon Musk, ja, der hat das ein bisschen mit Elektroautos. Also ich finde ja, ich find Mobilität generell scheiße und so. Ich finde es nicht, weil es Elektroautos gibt, das ist nicht die Lösung. Aber das ist etwas anderes. Das ist eine politische Sache. Kanye West, muss man sagen, der hat wirklich gute Musik gemacht. Eine Zeit lang. So.
Ist ja zum Glück keine Geschmackssache, aber ja.
Hey, genau. Tom Cruise
jetzt können sich alle einig sein.
Jetzt können sich alle sein, dass er ein Idiot ist, aber er hat wirklich geile Sachen gemacht. Nicht alles, aber es hat wirklich geiles Zeug. Aber ja.
Gut. Dann kommen wir noch zu unserem letzten Thema. Und dort geht es nochmal ein bisschen um die Schweiz.
Richtig.
Aber auch wieder ein bisschen um Netflix. Und Luca, warum?
Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Ein bisschen Schweiz, ein bisschen Netflix. Nach einem grossen Exkurs in den USA, mehrere und sogar im Weltall bis am Anfang der Zeit, kommen wir jetzt mal wieder ein bisschen zurück zu der Schweiz.
Lokalpatriotisch, genau. Ist doch gut.
Richtig, genau. Schweiz hat gewählt, Lex Netflix kommt, ist der Titel von meinem Beitrag, wo man damals vor 20 Jahren, also nicht mir, sondern wo mehr damals vor 20 Jahren das Schweizer Filmgesetz geschrieben hat, hat Netflix noch DVDs per Post verschickt und selber ums Überleben gekämpft. Heute soll Netflix natürlich stellvertretend für die gesamte Streaming-Branche der Hauptverantwortliche sein, warum die Schweizer Film- und Serienlandschaft immer weniger Publikum findet. Und genau darum hat der Staat eingreifen, mit dem Staat zusammen auch 58% von der Schweizer Stimmbevölkerung, die am vergangenen 15. Mai abstimmen ist. Konkret hat man das mit einer Änderung am Filmgesetz korrigieren, besser eben bekannt als die Lex Netflix. Mit dieser Annahme hat man eine Gesetzeslücke geschlossen, wo zumindest schon vom Papier, ja, seit 20 Jahren, wo sich niemand vor 20 Jahren hätte vorstellen können. Was genau hat man geändert? Einfach zusammengefasst, Streamingdienste, die in der Schweiz Umsatz generieren, dazu gehören natürlich Netflix, Disney und Co., sollen sich auch an der Schweizer Filmindustrie beteiligen. Im Detail muss die Beteiligung, kann auf zwei Arten erfolgen. Erstens, Streaming-Anbieter müssen 4% von ihrem in der Schweiz generierten Umsatz in die Filmindustrie investieren von der Schweiz. Das Gleiche gilt übrigens neu auch für ausländische Privatsender, wie zum Beispiel ProSieben. Die haben das nämlich vorher auch noch nicht müssen. Inländische Privatsender hingegen sind schon vorher zur Kasse gebeten worden. Zweitens, das Angebot von der Streamingdienst muss neu zu mindestens 30% aus Filmen und Serien bestehen, die in Europa produziert worden sind. Und dazu müssen die europäischen Produktionen auch klar als solche gekennzeichnet sein, wenn du nachher im Katalog gehst, umsuchen. Mit diesen Änderungen hat die Schweiz sich im internationalen Vergleich den meisten Nachbarländern angenähert, auch wenn zum Beispiel Österreich und England keine Investitionspflicht kennen. Aber Deutschland hat eine Filmsteuer zum Beispiel von zwischen 1,8 und 2,5%. In Spanien sind es 5%. In Italien sind die Video-on-Demand-Dienste sogar verpflichtet, mindestens 20% von ihrem Umsatz in europäische Produktionen zu investieren. In Frankreich sind es 26%. Anders als in unseren Nachbarländern, aber haben Streamingdienste bei uns viel Freiheiten, wie sie die 4% Abgabe leisten wollen. Konkret gibt es drei Möglichkeiten. Entweder, indem sie Filme und Serien in der Schweiz selber produzieren, zum Beispiel Sky, wo Zucker produziert, oder indem sie bereits bestehende Schweizer Filme und Serien einkaufen, so wie zum Beispiel Netflix das Jahr Neumat eingekauft hat, oder indem sie tatsächlich einfach eine Abgabe leistet, irgendeine finanzielle Abgabe, die an die Filmförderung vom Bund weitergeht und die tut es dann nachher weiter verteilen, das Geld. Die Lex Netflix hat aber nicht nur für Streamingdienst Konsequenzen, wie schon gesagt, sondern auch eben für Schweizer Privatsender. Die haben nämlich die 4%-Regel zwar vorher schon gehabt, neu ist für sie aber, dass sie die 4% nur begrenzt mit Werbung für den Schweizer Film dürfen abgelten. Und selber produzierte Unterhaltungssendungen, wie zum Beispiel Bauerledig sucht, dürfen, also zählen auch nicht mehr zu diesen 4% dazu. Das ist recht krass. Also das sind alles recht krasse und weitreichende Änderungen und das hat natürlich für jeden jede Menge Polemik gesorgt. So hat man während dem Wahlkampf im Frühling mit harten Bandagen gekämpft und debattiert. Man hat Grundsatzdiskussionen geführt. Man hat sich gefragt, hey, wieso muss der Staat eigentlich einem privaten Fernsehsender vorschreiben dürfen, wie er seine finanziellen Mittel zu investieren hat? Wieso ausgerechnet in den Schweizer Film? Und vor allem, wenn die privaten Sender selber könnten, oder stattdessen könnten publikumsstarke Sendungen produzieren und jetzt müssen sie da irgendeinen blöden Schweizer Film produzieren, der keine Sau interessiert. Und jetzt extra ganz böse ausgedrückt.
Ja, bitte, es tut mir schon weh. Ja.
Nein, wir tun das noch relativieren. Ich habe das jetzt extra provokant ausgedrückt. Auch die junge Schweizer Bevölkerung hat sich vom Staat bevormundet gefühlt. Die hat gesagt, sie hat gefragt, hey, wie tief soll der Staat eigentlich in meine Sehgewohnheiten dürfen, eingreifen? Vor allem, eben, wenn vor allem die Jungen eigentlich die sind, die sich eher weniger für den Schweizer Film interessieren. Das hat dann auch der Matthias Müller, der Präsident vom Referendumskomitee, in der Arena-Sendung vom 8. April recht eindrücklich gezeigt. Er hat nämlich gesagt, der Netflix-Streaming-Katalog hat zu dem Zeitpunkt aus rund 10% Schweizer Film bestanden, aber nur 0,4% davon sind tatsächlich genutzt worden. Die Vorlage mit diesen 30% aus europäischer Herkunft wäre damit ein totaler Overkill und vor allem hat gerade zum Beispiel Neumann gezeigt, dass wenn etwas aus der Schweiz tatsächlich gut ist, es seinen Weg auf Netflix ja trotzdem findet. Und die Quote nehmen überhaupt den Anreiz, etwas Gutes zu produzieren, weil dann muss man es ja eh nehmen. Und sowieso, Netflix würde steigende Kosten dann, wenn die da eine 4% Abgabe haben, würde das nur für Streamende abwälzen und damit würde die Jugend für ein Angebot müssen zahlen, das sie eigentlich gar nicht schauen will. So, das war alles das Gegendings. Die Befürworter haben aber natürlich auch ihre Kontrargumente gehabt. Die haben gesagt, hey, du hast mehr Auswahl, du förderst Nachwuchsfilmerinnen und Filmer, du schaffst Arbeitsplätze in der Schweiz, wenn jetzt zum Beispiel eben Zucker produziert wird, wo sonst nicht produziert worden wäre, und durch die zusätzlichen finanziellen Mittel, wo der Schweizer Filmindustrie zukommt, würde automatisch auch die Qualität der Inhalte steigen und das wiederum soll auch das Interesse vom jungen Publikum wieder vermehrt wecken. Und sowieso, wenn man im Ausland schaut, wenn man ins Ausland schaut, überall dort, wo es die Abgaben schon gibt, ist es ausgerechnet wegen diesen Abgaben noch nirgendwo zu einer Türe gekommen. Und eins der wichtigsten Argumente ist sowieso, es ist einfach eine schlicht und einfach eine längst fällige Korrektur im Schweizer Filmgesetz, weil, wie gesagt, vor 20 Jahren hat noch niemand mit Netflix und Disney Plus gerechnet. Die hat es in dieser Form ja noch gar noch nicht so gegeben als Streamingdienst. Genau das hat wohl dann am 15. Mai an der Wahlurne zum Erfolg geführt. Klar, man kann durch mehr finanzielle Mittel sicher auf bessere Qualität hoffen und selbst wenn Netflix würde jetzt den Preis um 4% erhöhen, was sind schon 4% von 22 Franken? Das sind irgendwie 80 Rappen oder so. Also,
ja, vor allem, es ist eh schon teuer.
Es ist eh schon teuer. Und ja, klar, man kann auch sagen, hey, Schweizer Film wird ja jetzt schon durch staatliche Steuergelder und Serafé-Gebühren gefördert, auch wenn das mehr ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Aber am Schluss hat einfach der Fairness-Gedanke gewonnen, weil das internationale Streaming-Plattformen und ausländische Fernsehsender viel Geld in der Schweiz verdienen, ohne irgendeine Form von Einkommenssteuer darauf zu zahlen oder wenigstens einen Mehrwert in Form von Arbeitsplätzen zu schaffen. Das haben auch die Gegner von der Lex Netflix nie richtig können widerlegen. Und darum ist es eigentlich nur fair, dass sie einfach einen kleinen Anteil von ihrem Umsatz auch in der Schweiz müssen, ja, behalten oder dort reinvestieren, unabhängig davon, ob man das Angebot wirklich nutzt oder nicht. Das ist ja die Lex Netflix in der Schweiz.
Sehr geil. Ich bin natürlich sehr happy, ist das angenommen worden. Ich finde tatsächlich, weißt du, das ist einfach wirklich nur so eine wirtschaftsliberale Kreisen eigentlich. Es wird nichts teurer, glaube ich. Also weißt du, wir sind eh schon das teuerste Land. Also es ist, oder? Also ich sage jetzt einfach, wir sind eh schon das teuerste Land für Netflix. Das habe ich jetzt nicht fertig recherchiert, aber es würde mich alles andere mega erstaunen.
Ja, mich auch, ehrlich gesagt.
Oh, du meinst den Abo-Preis?
Ja, Abo-Preis, ja,
das haben wir mal, das habe ich selber mal gemacht in einer Story. Wir sind möglicherweise nicht die Höchsten, aber wir sind sicher Top 3 oder Top 5.
Schon,
weltweit. Es kann gewisse absurde, ausufernde Dinge geben, aber nein. Ich meine, das ist auch so ein bisschen eine Gegenbewegung zu einer ganzen Globalisierung eigentlich. Weißt du, dass man jetzt wieder so ein bisschen findet, ja eben, vielleicht ist alles nur offen und alles ohne Zahlen halt auch nicht nur gut. Ja, ich glaube auch. Also, das hat irgendwie. Schlussendlich braucht es dann eben. Und jetzt weißt du, aus Sicht von Schweizer Produktionen, wenn es gut wird, wird es aufgenommen. Ja, klar, aber es braucht halt einfach auch Geld.
Um etwas Gutes zuerst mal machen, das ist eine verdammte Frage, oder? Man braucht Kohle, um geile Serien zu machen, weil sonst macht man einfach das, was für den Schweizer Wert ganz okay funktioniert und dann kommt halt nochmal irgendwie da der Bestatter und so und das ist ja ganz okay, aber international funktioniert das einfach überhaupt nicht und wenn du willst, geile Serien machen, die vielleicht auch international funktionieren, dann musst du ein Risiko nehmen und das Risiko kannst du nur nehmen, wenn Geld rum ist. So. Also, ja.
Ja, also, dann, das wären unsere 5 wichtigsten Technereignisse vom Jahr. Was, nein, stimmt, Prognosen machen wir jetzt aber nicht. Das machen wir jetzt. Das kann ich gerade sagen, ja. Was anderes Gefühl, was gibt es nächstes Jahr? Nein, für das haben wir eine dedizierte Folge.
Korrekt.
Dann haben wir nämlich vielleicht, ich weiß es gar nicht, ob es in der ersten Folge voraussichtlich. Aber genau, wir machen natürlich dann weiter mit unseren Prognosen für das Jahr 2023 und tun dann natürlich auch noch unsere Prognosen vom letzten Jahr auswerten. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich gesagt habe.
Ich muss sagen, ich weiß nur noch etwas mit Steam Deck, das weiß ich noch.
Ja. Aber ich finde, stimmt, ihr habt zweimal Steam Deck gehabt, jetzt weiß ich es auch wieder. Aber das ist einmal das Lustige, wenn man die nachher wieder gehört hat. Dann so, ah ja, stimmt, das habe ich mal verzapft. Da sind wir gespannt.
Sehr schön.
Ja, also. Dann, dann würde ich sagen, für die, die es pünktlich hören, noch einen guten Rutsch. Das sollte ja dann gerade irgendwie noch vor dem neuen Jahr. Das lange.
Das lange nicht, das ist kein Problem. Am 30. kommt er dann, und am 29. kommt der Podcast, doch.
Kommt gut, genau. Ja, wir sind da natürlich im Vorproduzieren, das gehört sich einfach.
Es soll ja auch mal unsere Festtage sein.
Genau. Also, dann, genau, es hat mich gefreut. Dann wünsche ich euch dann noch einen guten Rutsch und allen, die zuhören, danke fürs Zuhören im 2023 und 2022 und hoffentlich auch wieder im 2023 und tschüss miteinander.
Hey, tschüss zusammen.